NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Deutschland, da werden bald schärfere Asylgesetze gelten. Der Bundestag verabschiedete heute mit großer Mehrheit neue Regeln zum Familiennachzug und zu beschleunigten Verfahren. Einzelheiten dazu gleich hier in der Sendung. Die EU-Innenminister beraten derweil, ob sie es noch irgendwie schaffen, eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hinzubekommen. Doch es sieht schlecht aus, denn aus Protest hat Griechenland seine Botschafterin aus Österreich zurückgerufen. Außerdem im Echo des Tages: EU-Ausländer haben zunächst keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Schockbilder sollen Raucher an die Zigarette verleiten. Dazu dann auch unser Kommentar. Seit wieder Hunderttausende Flüchtlinge und Asylsuchende nach Deutschland kommen, da dominiert das Thema die politische Diskussion hierzulande. Rechte Parteien saugen Kapital aus angeblicher Islamisierung. Anschläge und Pöbeleien nehmen zu. Gemeinden ächzen unter der Verpflichtung, die Menschen anständig unterzubringen. Das Wort von der Flüchtlingskrise macht die Runde. Die Kanzlerin sagte dazu, wir schaffen das. Und heute hat der Bundestag das Wie ergänzt, mit strengeren Aufnahmekriterien für Schutzsuchende in Deutschland und mit beschleunigten Verfahren. Das Asylpaket 2 passierte das Parlament in namentlicher Abstimmung und mit großer Mehrheit. Volker Schaffranke mit den Einzelheiten.
Der Streit um das Asylpaket 2 war lang und heftig. Umso schneller wollte die Große Koalition offenbar jetzt die Verschärfungen im Asylrecht durch den Bundestag bringen. Ole Schröder von der CDU machte noch einmal sehr deutlich, um was es geht.
Wir helfen in Deutschland denen, die Schutz brauchen, aber wir sagen auch, die Motivation, nach Deutschland zu kommen, muss Schutz oder Flucht sein und eben nichts anderes.
Künftig werden sich Flüchtlinge, die wenig Chancen auf Asyl haben, weil sie aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommen, in gesonderten Zentren aufhalten müssen und dürfen diese nicht verlassen. Dort soll innerhalb von 3 Wochen ihr Asylantrag bearbeitet werden. Die meisten von ihnen müssen dann die Heimreise antreten. Für die Integrationsbeauftragte der Regierung, Aydan Özus von der SPD, liegt der entscheidende Vorteil des neuen Paketes darin, dass jetzt schneller Klarheit herrsche.
Alle sollen schneller wissen, ob sie nun bleiben dürfen oder nicht und ob sie einen Grund eben auf Asyl auch vortragen können oder nicht. Und das ist auch für die Länder und Kommunen wichtig und übrigens auch für alle, die die Flüchtlinge unterstützen.
Besonders heftig kritisieren sowohl die Opposition, aber auch alle Vereine, die Flüchtlingen helfen, die Verschärfungen beim Familiennachzug. Menschen, die nicht persönlich verfolgt werden, aber dennoch Schutz brauchen, weil in ihrem Land Bürgerkrieg herrscht, müssen künftig 2 Jahre lang warten, bis sie ihre Angehörigen nachholen können. Ausnahmen davon gibt es nur für minderjährige Flüchtlinge, allerdings mit hohen Hürden. Die Folge: Künftig werden sich noch mehr Frauen und Kinder auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Deutschland machen, kritisiert der Linke Jan Korte.
Seit September sind 340 Kinder im Mittelmeer elendig ertrunken. Das kann doch nicht sein, dass wir hier so etwas beschließen sollen, was das befördert, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Außerdem, so schließt sich die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Kritik an, werde dadurch die Integration in Deutschland eher verhindert, wenn gerade männliche Flüchtlinge auf ihre Familien warten müssten.
Den Familiennachzug auszusetzen, das ist unverantwortlich, es ist schäbig. Es stiftet natürlich Unruhe in den Unterkünften. Es verhindert Integration.
Jeder Flüchtling wird künftig 10 Euro aus eigener Tasche zahlen müssen, wenn er einen Sprachkurs besucht. Nur wenig Kritik gab es am neuen Ausweisungsrecht. Kriminelle Ausländer können schneller ausgewiesen werden. Schon eine Bewährungsstrafe reicht dafür aus. Eine Folge der Übergriffe in der Silvesternacht in Köln.
Deutschland setzt ja auf eine europäische Lösung in der Flüchtlingspolitik. Doch die wird immer mehr zur Belastung in der Gemeinschaft. Es scheint keine Gemeinsamkeiten mehr zu geben. Einige Staaten machen ihre Grenze praktisch dicht. Andere lassen nur noch eine bestimmte Anzahl von Flüchtlingen rüber. Eine längst beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen findet nicht statt. Und dennoch versuchen Politiker der Mitgliedstaaten, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Heute trafen sich die Innenminister in Brüssel. Andreas Meyer-Feist berichtet von dort, wo das Wort Anarchie die Runde machte.
Es ist eine letzte Frist. Auf dem EU-Sondergipfel am 7. März soll entschieden werden, ob die EU in der Flüchtlingspolitik so weitermacht wie bisher. Die Zeit wird knapp, warnte Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Ich glaube aber, alle haben den Ernst der Lage begriffen.
Scheitert Plan A, an dem auch Bundeskanzlerin Merkel und die EU-Kommission noch festhalten, könnte dann umgeschwenkt werden auf Plan B. Für einige Innenminister heißt das massive Grenzschließungen, zumindest genaue Kontrollen überall im Schengen-Raum. Auch dann steht für den Bundesinnenminister fest,
dass es, wenn jeder alleine geht, keine Gewinner gibt.
Die Folgen hat Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner in Brüssel schon einmal aufgezeigt. Griechenland könnte aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen werden. Athen befürchtet, dass dann aus dem Land ein riesiges Flüchtlingslager wird. Österreich hatte im Verein mit Nachbarländern angekündigt, die Balkanroute mehr oder weniger zu schließen, an der griechisch-mazedonischen Grenze. Schon in den vergangenen Tagen war für Flüchtlinge aus Afghanistan kein Durchkommen mehr. Syrer und Iraker werden nur noch vereinzelt durchgelassen. Zeitweise wird die Grenze ganz geschlossen. Absprachen mit der EU gab es nicht. Aus Protest beorderte Griechenland seinen Botschafter aus Wien zurück. Begründung: Österreich betreibe eine Politik des 19. Jahrhunderts. Scheinbar unbeeindruckt vom tiefen Zerwürfnis mit Athen Österreichs Innenministerin Johanna Mikl-Leitner.
Offensichtlich kommt Bewegung hinein, aber es bleibt bei unseren Maßnahmen. Als Innenministerin bin ich verantwortlich für Sicherheit und Stabilität in der Republik.
Nur in einem Punkt waren sich alle einig: Die Zeit des Durchwinkens ist vorbei. Bis zum 7. März müsse die Zahl der über die Türkei nach Griechenland kommenden Flüchtlinge drastisch verringert werden. Aber wie stehen die Chancen dafür?
We cannot be satisfied yet.
Wir können noch nicht zufrieden sein, erklärte der niederländische Innenstaatssekretär Klaas Dijkhoff. Heftige Reaktion von griechischer Seite. Griechenland werde es nicht hinnehmen, Europas Libanon zu werden. Und viele EU-Länder bereiteten sich darauf vor, eine humanitäre Krise in Griechenland zu bekämpfen, die sie selbst schaffen wollen. Einfach nur Grenzen im Alleingang zu schließen, so könne es jedenfalls nicht gehen, warnte Jean Asselborn aus Luxemburg.
Wir steuern irgendwie in eine Anarchie hinein.
Historische Momente in Brüssel, Europa am Scheideweg in der Flüchtlingspolitik. Ob die EU Kurs hält gegen alle Widerstände im Innern oder ob ein Kurswechsel ansteht, entscheidet sich in den nächsten Tagen.
Heute hat sich dagegen entschieden, wie es mit dem großen Flüchtlingslager in Calais in Frankreich weitergeht. Das Verwaltungsgericht in Lille billigte am Nachmittag die Pläne der Behörden und demnach sollen der südliche Teil des Camps, nicht aber das gesamte Lager, aufgelöst werden. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Gebetsräume sollen erhalten bleiben. Astrid Korall.
2 Tage hat sich das Gericht in Lille Zeit gelassen, dann heute am späten Nachmittag fiel die Entscheidung. Der südliche Teil des sogenannten Dschungels in Calais darf geräumt werden. Wann genau, ist aber noch nicht klar. Die offiziellen Stellen betonen aber, dass er ohne Gewalt geräumt werden soll. Vielmehr sollen die Flüchtlinge überzeugt werden, das Lager freiwillig zu verlassen. Auch Innenminister Cazeneuve hatte zuletzt immer wieder betont: Bei dieser Räumung werden wir Rücksicht auf die Menschen nehmen, so wie wir es bereits in den vergangenen Monaten getan haben. Und wir berücksichtigen jede einzelne Situation. Die zuständige Präfektin in Calais, so heißt es, will sich dafür einsetzen, dass zumindest Gemeinschaftseinrichtungen wie die Schule und religiöse Stätten erhalten bleiben. Denn tatsächlich hat sich in dem südlichen Teil des Lagers eine Art Infrastruktur entwickelt, in dem es zum Beispiel auch Restaurants und kleine Geschäfte gibt. Wie viele Menschen dort leben, weiß niemand ganz genau. Hilfsorganisationen, die gegen die Räumung geklagt hatten und nun eine Niederlage hinnehmen müssen, sprechen von etwa 3000 Flüchtlingen, offizielle Stellen von rund 1000. Die Behörden wollen die Flüchtlinge in Containern im nördlichen Teil des Lagers unterbringen, allerdings fehlt dort der Platz. Und in spezielle Aufnahmezentren, die in ganz Frankreich verteilt sind, wollen viele Flüchtlinge nicht, denn sie haben weiterhin vor allem ein Ziel: England. Und dieses Ziel, so glauben sie zumindest, erreichen sie am besten von Calais aus.
Bei der ganzen Flüchtlingsproblematik können die Vorteile der EU schnell aus dem Blick geraten. Dazu gehören ja immer noch die Niederlassungsfreiheit und die Reisefreiheit innerhalb der Gemeinschaftsstaaten. Aber auch das hat zu Problemen geführt. Nicht nur Deutschland, auch andere Mitgliedstaaten haben sich gesträubt, EU-Ausländern im eigenen Land die vollen Sozialleistungen zu gewähren. Das muss auch nicht so sein, so urteilte heute jedenfalls der Europäische Gerichtshof, zumindest nicht in den ersten 3 Monaten des Aufenthalts. Sabine Hackländer berichtet.
Erneuter Punktsieg für die deutsche Sozialgesetzgebung. Auch in diesem jüngsten Urteil erkennt der Gerichtshof die in Deutschland angewandte Praxis an.
Nach der Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten vom Bezug bestimmter besonderer beitragsunabhängiger Geldleistungen ausgeschlossen werden.
Obwohl dieselben Leistungen deutschen Arbeitssuchenden sehr wohl zugestanden werden. Die Rede ist von Hartz IV, und zwar in den ersten 3 Monaten des Aufenthalts eines zugereisten EU-Bürgers. Ein Spanier hatte dies für sich und seinen Sohn vergeblich eingeklagt, erzählt der Anwalt.
Meine Mandanten sind vor einigen Jahren aus Spanien nach Deutschland gekommen. Zuerst die Frau mit dem gemeinsamen Kind, um hier eine Arbeit aufzunehmen. Und sie hat dann später ihren langjährigen Freund, Vater des gemeinsamen Kindes, mit dessen Kind nachgeholt. Und weil das Geld aus der Tätigkeit der Frau nicht reichte, hat sie dann hier Arbeitslosengeld II beantragt.
In dieser Anfangszeit die Sozialleistungen pauschal zu verweigern, sei europarechtlich einwandfrei, heißt es nun im Urteil. Schließlich räume die Richtlinie zur Unionsbürgerschaft den Mitgliedstaaten explizit das Recht ein, ihre Sozialsysteme zu schützen. Ebenso wie EU-Bürger nicht zu finanziellen Garantien genötigt werden könnten, dürften die Mitgliedstaaten auch nicht genötigt werden, für den Lebensunterhalt dieser Bürger aufzukommen. Die Klägerseite sieht dies anders. Sie hatte darauf gesetzt, dass die spezielle Situation der Familie eine größere Rolle spielen würde, da Ehefrau und Tochter bereits seit längerem in Deutschland lebten.
Man kann den Ausschluss der ersten 3 Monate nicht allgemein ohne Einzelfallausnahmen auf alle übertragen.
Doch eine Einzelfallprüfung lehnen die Luxemburger Richter ab. Die pauschale Ablehnung jeglicher Sozialhilfe in den ersten 3 Monaten des Aufenthalts ist demnach also rechtens, auch im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes und der Arbeitnehmerfreizügigkeit, beides hohe Werte der Europäischen Union. Damit hat der Gerichtshof bereits zum 3. Mal innerhalb von 2 Jahren die Rechtmäßigkeit deutscher Sozialgesetzgebung anerkannt. So im November 2014, als die Richter entschieden, dass EU-Bürger von Sozialleistungen ausgeschlossen werden dürften, wenn diese nie gearbeitet und dies auch niemals vorgehabt hätten. In einem weiteren Urteil entschieden sie, dass auch EU-Ausländer, die bereits gearbeitet haben, anders als deutsche Bürger behandelt werden könnten, wenn diese nur kurzzeitig beschäftigt waren und danach wieder arbeitslos wurden. In einem solchen Fall hätten die Behörden das Recht, die Zahlung nach 6 Monaten einzustellen. Die restriktive Die Linie der Luxemburger Richter bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit bleibt also auch im 3. Urteil dieser Art bestehen.
Soweit Sabine Hackländer. Es ist 18.42 Uhr. Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Rauchen schadet ihrer Gesundheit. Das können Raucher und auch Nichtraucher auf Zigarettenschachteln oder auch auf Plakaten lesen. Und demnächst aber, da hat das Auge noch mehr zu gucken, denn es werden sogenannte Schockbilder auf den Schachteln zu sehen sein. Geteerte innere Organe, verfaulte Beine, schlechte Zähne. Wenn's hilft, Anna Herbst berichtet.
Raucherbeine, abgefaulte Zähne und schwarze Lungen. Solche Fotos müssen ab Mitte Mai auf allen Zigarettenschachteln kleben. Und zwar in XXL. Zusammen mit den Warnhinweisen sollen die Schockfotos 2/3 der Verpackung einnehmen. Damit lässt der Bundestag eine EU-Richtlinie Realität werden. Und die dient vor allem der Prävention, sagte CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt.
Mein Ziel ist, dass die, die noch nicht begonnen haben mit dem Rauchen, dass die nicht verführt werden.
Nach Schmidts Angaben sterben jährlich mehr als 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und auch der wirtschaftliche Schaden ist riesig. Um das zu ändern, seien die Schockfotos der richtige Weg, sagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler.
Weil wir seriöse Studien haben, unter anderem aus Australien, die belegen, dass diese Bilder gerade junge Menschen vom Rauchen abhalten, nach dem Motto, Bilder sagen mehr als 1.000 Worte.
Den Grünen im Bundestag ist das zu wenig. Sie wollen Tabakwerbung komplett verbieten. Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem Zigarettenwerbung auf Plakaten erlaubt ist. Landwirtschaftsminister Schmidt kündigte zwar an, dass damit bald Schluss sein soll, doch im aktuellen Gesetz steht das noch nicht. Grünfrau Nicole Maisch sagte, die Bundesregierung hätte da viel mehr machen müssen.
Sie sind eingeknickt vor einer Lobby, das ist peinlich. Wieder besseres Wissens. Lassen Sie die Tabakindustrie weiter ungehindert Kampagnen veranstalten. getan, die ganz gezielt an Kinder und Jugendliche gerichtet sind.
Im neuen Tabakgesetz stehen nicht nur die Schockfotos, auch Aromen, die den Geschmack von Zigaretten verändern, sollen verboten werden. Nur eine Ausnahme, Mentholzigaretten haben noch eine Schonfrist bis 2020. Den Linken passt dieses Aromaverbot gar nicht, denn es gilt auch für E-Zigaretten und die seien für viele Raucher eine zumindest etwas gesündere Alternative, sagt Frank Tempel von den Linken.
Die E-Zigarette unattraktiver machen, indem man faktisch die Aromastoffe verbietet, die E-Zigarette ganz einfach nicht mehr schmecken soll, wird sehr wahrscheinlich weniger Tabakkonsumenten auf die E-Zigarette umsteigen lassen und die daraus möglichen präventiven und schadensminimierenden Effekte werden ganz einfach verschenkt.
Die Tabakindustrie hatte sich bis zuletzt gegen das Gesetz gewehrt. In der Bundestagsdebatte berichteten gleich mehrere Abgeordnete, wie sehr die Tabaklobby hier Einfluss nehmen wollte. CDU-Frau Cordula Kovac schimpft:
Mancher Auftritt, liebe Kolleginnen und Kollegen, war reif für die Heute-Show.
Der Verband der Tabakindustrie hingegen kritisierte, dass das Gesetz vor allem kleinen und mittleren Zigarettenfirmen schaden würde, weil die nur 3 Monate Zeit hätten, um die neuen Vorgaben umzusetzen.
Auf Zigarettenpackungen sollen also künftig großformatige Schockfotos zu sehen sein, die vor dem Rauchen warnen. Und das ist genau der richtige Weg, meint Christina Sartori in ihrem Kommentar.
Es begann am anderen Ende der Welt. In Australien demonstrieren seit 2012 abstoßende Bilder, welche gesundheitlichen Folgen das Rauchen haben kann. Tumore im Mund, halb verfaulte Füße. Die Bilder könnten drastischer kaum sein. Mehr als 70 Länder folgten mittlerweile den Australiern. Nun sollen auch in Deutschland solche Fotos auf Zigarettenpackungen Pflicht werden. Das Ziel? Raucher vom Griff zur nächsten Packung abzuhalten. Die Kritik? Erstens, das bringt gar nichts. Zweitens, man darf dem Bürger nicht alles vorschreiben. Und drittens, so etwas gefährdet viele, viele Arbeitsplätze. Da ist nicht viel dran an der Kritik. Denn erstens, das Beispiel Australien hat gezeigt, dass solche abschreckenden Fotos sehr wohl etwas bringen, nämlich weniger Raucher. Mehrere Studien zeigten, seitdem schreckliche Fotos die Zigarettenpackungen verzieren, wurde seltener danach gegriffen. Gerade Schulkinder und Jugendliche, die es ja besonders zu schützen gilt, fanden die neuen Schachteln mit einheitlichem Design und ekligen Fotos wenig attraktiv. Eine amerikanische Studie kam zu dem gleichen Ergebnis. Die Fotos wirken abschreckend. Zweitens. Raucher schaden nicht nur sich selber, sie schaden auch der Umwelt. Das zeigte sich sehr deutlich in den vergangenen Jahren. Überall dort, wo das Rauchen in öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Kneipen verboten wurde, sank die Zahl der Herzinfarkte, es gab weniger Asthmaanfälle bei Kindern und auch die Zahl der Frühgeburten sank. Wenn Fotos auf Zigarettenpackungen diesen Effekt noch verstärken können, dann schützt der Gesetzgeber mit der Fotopflicht nur seine Bürger, und zwar auch die kleinen Bürger, die sich nicht wehren können. Drittens, die Gefährdung der Arbeitsplätze. Wirtschaftswissenschaftler erwarten, dass Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, ihr Geld dann für andere Dinge ausgeben werden. Zum Beispiel Textilien, Sport oder Unterhaltung. In diesen Bereichen würden also neue Arbeitsplätze entstehen. Eigentlich ist es also eine ganz einfache Rechnung. Zählt man erstens, zweitens und drittens zusammen, dann ergibt das ein klares Plus für die Ekelfotos auf Zigarettenpackungen. Und dieses Plus ließe sich noch steigern. In Irland kostet eine Schachtel doppelt so viel wie hierzulande. In Deutschland darf noch auf Plakatwänden für Zigaretten geworben werden. Und noch immer gibt es zahlreiche Ausnahmen für das Nichtraucherschutzgesetz. Zeit für Veränderungen.
Der Kommentar von Christina Sartori im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Und nach den Hinweisen auf die Gefahren des Rauchens, da haben wir die nächste Hiobsbotschaft für Sie. Es folgt nun ein Hinweis auf gesundes Trinken. Im deutschen Bier, da darf ja eigentlich nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe verbraut sein. Und das ist seit Jahrhunderten garantiert. Aber niemand hat garantiert, was in dem Getreide drin sein darf und was nicht. Nach der Untersuchung von 14 der beliebtesten Biersorten durch das Münchner Umweltinstitut steht nun fest, im Bier ist das Pflanzenschutzmittel Glyphosat. Na dann wohl bekommt's, Lorenz Storch berichtet.
Als erster Verteidiger des reinen deutschen Bieres hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU gemeldet im ARD-ZDF-Morgenmagazin.
Nach dem, was mir bisher vorliegt, müssten Sie, um in den gesundheitlich bedenklichen Bereich zu kommen, ungefähr 1000 Liter Bier pro Tag trinken.
Das schafft
selbst
nicht mal ein Bayer.
Bayern schaffen das nicht.
Das Münchner Umweltinstitut hatte in den 14 am meisten getrunkenen Bieren Rückstände des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat nachgewiesen. Der Bayerische Brauerbund empfindet die Kritik des Instituts als ungerecht. Geschäftsführer Lothar Eberts.
Also im Jahr des 500. Geburtstages des Bayerischen Reinheitsgebotes erleben wir an verschiedenen Stellen, dass das Bier immer dann herhalten muss, wenn man irgendwo ein Haar in der Suppe sucht. Wir fühlen uns als bayerische Brauwirtschaft hier allerdings zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Beim Braugersteanbau in Deutschland ist laut Brauerbund Glyphosat ohnehin verboten, weil es auch die Keimung des Getreides und damit den Produktionsprozess des Biers behindert.
Also mehr als ein Verbot für unsere Rohstoffe können wir eigentlich nicht tun. Dennoch schauen wir natürlich darauf, ob ungeachtet des Verbotes Rückstände in unsere Produkte gelangen. Wir haben also ein sehr intensives Kontrollsystem, das die Wertschöpfungskette Bier wirklich vom Acker bis in die Flasche, bis ins Glas verfolgt. Und wir können hier nachweisen, dass wir uns jeweils deutlich unterhalb der geltenden Grenzwerte bewegen mit unseren Produkten.
Auch das Umweltinstitut München behauptet nicht, dass Grenzwerte überschritten würden. Es hatte die Glyphosat-Rückstände in deutschen Bieren allerdings in Beziehung zum sehr niedrigen Grenzwert für Trinkwasser gestellt, der bis zu 300-fach überschritten wurde. Dagegen wehrt sich der Geschäftsführer des Brauerbunds. Andere Vergleichswerte, etwa für Müsli, seien viel höher.
Wenn Sie die Grenzwerte hinzuziehen, die für den unmittelbaren Verzehr von Getreideprodukten zulässig sind, dann bewegen wir uns im mehrere zigtausendfachen Bereich dessen, was man jetzt dem Bier unterstellt. Und insofern, glaube ich, sind wir mit unserem reinen Produkt immer noch auf einem guten Weg.
Dass geringe Rückstände des Unkrautvernichters auch ins Bier gelangen, ist nach Ansicht von Eberts nicht verwunderlich. Glyphosat finde sich nach jahrzehntelanger Verwendung in der Landwirtschaft inzwischen praktisch überall.
Wenn wir nachweisen können, dass sich Rückstände von Glyphosat selbst im Regenwasser befinden, dann glaube ich, wird selbst ein Bio-Bier nicht völlig glyphosatfrei sein.
In die Forderungen nach einem Verbot von Glyphosat wollen die Brauer freilich trotzdem nicht einstimmen. Dann werde es nur durch andere Produkte ersetzt, die auch nicht weniger bedenklich sind.
Glyphosat im Bier, der Bericht von Lorenz Storch. Australien liegt im Südpazifik und damit eigentlich tausende Kilometer von den militärischen Brennpunkten dieser Welt entfernt. Die Regierung sieht das Land mit fast 24 Millionen Einwohnern aber dennoch bedroht. Und sie will gewappnet sein. Und deshalb wird das Land massiv aufrüsten. In den kommenden Jahren sollen dafür 126 Milliarden Euro ausgegeben werden. Auch die deutsche Rüstungsindustrie ist beteiligt. Udo Schmidt berichtet.
6 neue U-Boote, 3 Marinezerstörer, 9 Fregatten sowie 12 Patrouillenboote. Australien rüstet seine Seestreitmacht massiv auf. Down Under reagiert damit auf die zunehmenden Spannungen im südchinesischen Meer und will grundsätzlich die eigene militärische Position in der asiatisch-pazifischen Region stärken. Die groß angelegte Aufrüstung war noch vom inzwischen aus dem Amt geworfenen Premier Tony Abbott angestoßen worden. Heute wurde sie von Abbotts Nachfolger Malcolm Turnbull verkündet und von Verteidigungsministerin Maurice Payne begründet. Australiens starkes Netzwerk mit vielen regionalen militärischen Beziehungen wird immer wichtiger, um den Herausforderungen zu begegnen und um Australien auch für die Zukunft richtig zu positionieren. Wir können unsere Zukunft am besten in engerer Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern schützen. By working strongly with our international partners. Hinter der Aufrüstung steckt auch die immer engere Zusammenarbeit zwischen Australien und den USA. Die USA unterhalten seit längerem einen Stützpunkt im australischen Darwin. Die US-Amerikaner sind immer wieder im südchinesischen Meer unterwegs, um die Schifffahrtswege gegen die chinesischen Hegemonialansprüche zu verteidigen. Offen ist, ob sich Australien in Zukunft daran beteiligen wird. 195 Milliarden australische Dollar will das Land in den kommenden 20 Jahren ausgeben, umgerechnet etwa 126 Milliarden Euro. Um den Bau der U-Boote bewirbt sich auch die Kieler ThyssenKrupp-Werft.
Australien rüstet auf, der Bericht von Udo Schmidt. So, heute Abend, da wird es ja ernst für alle Freunde des Unterhaltungsgesangs, denn es fällt die Entscheidung, welcher Musiker, Musikerin oder welche Band aus Deutschland am ESC-Wettbewerb teilnimmt. Das bestimmen dann die Fernsehzuschauer und der Eurovision Song Contest startet ja am 14. Mai in Stockholm. Die Hoffnung ist, dieses Mal besser abzuschneiden als 2015. Im vergangenen Jahr, da erhielt die deutsche Teilnehmerin nur einen einzigen Punkt. Das ist übrigens der zweite Anlauf in diesem Jahr, einen deutschen Kandidaten zu finden. Der federführende NDR hatte seinen ersten Versuch aufgegeben, Xavier Naidu zu nominieren. Esther Körfgen berichtet.
Jetzt schickt der NDR beim deutschen Vorentscheid gleich 10 Acts ins Rennen. Die musikalische Bandbreite könnte nicht größer sein. Vom Bombast-Rock der Metaller-Band Avantasia über Schlager-Pop von Ella Endlich und der Iserlohner Band Luxuslärm bis zu den Mönchsgesängen der Gruppe Gregorian. Von den Indie-Pop-Bands Kaoma und Woods of Burnham bis zum Gesangsduo der Hamburger Schwestern Yoko. Sie würden alles zusammen machen, sagen die beiden. Alles?
Hula Hoop machen wir einzeln, weil das ist ein bisschen schwierig, zu zweit in einem Reifen zu stehen.
Bekannter dürfte vielen der Liedermacher Alex Diehl sein. Nachdem er im November die Berichte über die Terroranschläge von Paris gesehen hatte, schrieb sich der stämmige Bayer sein Lied innerhalb von einer Viertelstunde von der Seele, machte davon ein Handyvideo und lud es auf Facebook hoch. Stunden später hatte Nur ein Lied schon mehr als 1 Million Aufrufe. Inzwischen sind es 7,5 Millionen.
Ihr seid wütend, wir können's verstehen, doch diesen Weg voll Hass zu gehen, löst kein bisschen das Problem.
Man hat 10 Jahre lang versucht, den Popsong zu schreiben, der einen als Künstler nach oben katapultiert. Aber es hielt sich alles in Grenzen. Und dann macht man so ein kurzes Handyvideo, in dem man einfach mal seine Seele preisgibt und dann passiert das über Nacht. Ist eigentlich eine schöne Sache.
Chancen sprechen ESC-Kenner auch der 17-jährigen Jamie Lee Kriewitz aus Hannover zu. Mit ihr nimmt erneut eine Voice of Germany-Gewinnerin am deutschen Vorentscheid teil, so wie Andreas Kümmert, der im vergangenen Jahr als Gewinner hervorging und die Wahl nicht annahm. Ob Jamie Lee denn?
Keine Sorge, ich fahre auf jeden Fall nach Stockholm, wenn ich gewinnen sollte. Also ich habe total Bock drauf. Ja.
Ausgesucht wurden die Teilnehmer des Vorentscheids unter anderem von Vertretern der Radiowellen Sputnik und Fritz, vom NDR sowie von Musiklabels. 150 Vorschläge gab es. Unter die 10 Nominierten schaffte es auch Musikproduzent Ralf Siegel. Zum letzten Mal, wie er sagt. Er schickt die 19-jährige Laura Pinsky ins Rennen mit seinem Song Under the Sun, We Are All One.
Ich werde auf jeden Fall versuchen, so viel Herz und Seele wie möglich in den einen Moment zu stecken.
Eine Ballade, die entfernt an Nicoles ein bisschen Frieden erinnert. Siegels Erfolg beim ESC von 1982. Und noch ein alter Hase ist dabei. Der Musikjournalist Peter Urban vom NDR kommentiert seit fast 30 Jahren den ESC und nun zum ersten Mal auch den deutschen Vorentscheid.
Also, heute Abend gilt's. Beim Fußball-Weltverband FIFA, da geht es ebenfalls um alles oder nichts. Auf ihrem Kongress in Zürich morgen, da sucht die FIFA ja einen neuen Präsidenten. Er soll den wegen Korruptionsvorwürfen gesperrten Sepp Blatter ablösen. Und vor dem Kongress haben Rechenspielchen und Absprachen Hochkonjunktur. Die Wahl des neuen Präsidenten wird zum Krimi mit ungewissem Ausgang. Philipp May.
Es wird ganz eng. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Blatter-Nachfolge. Erster Anwärter, der Präsident der Asiatischen Konföderation, Scheich Salman al-Khalifa aus Bahrain. Den Großteil Afrikas und Asiens hat er hinter sich und viele Reformideen im Gepäck. Aber Menschenrechtsorganisationen warnen vor Salmans Wahl. Der Grund? Er soll als bahrainischer Verbandschef die Inhaftierung und Folter von Nationalspielern während des arabischen Frühlings geduldet haben.
Ich glaube nicht, dass irgendein Spieler gefoltert wurde. Bei solch schweren Anschuldigungen muss man Beweise vorlegen. Und bis heute gibt es keine Beweise, nur Anschuldigungen.
Streitet Salman bei Al Jazeera alles ab. Doch dem widerspricht Ex-Nationalspieler Hakim Al-Uraibi, nach eigenen Angaben selbst Folteropfer und jetzt in Australien im Exil.
Scheich Salman hatte die Verantwortung für die Fußballspieler, für die Nationalmannschaft. Wie kommt es, dass er nichts gewusst haben will? Was Scheich Salman behauptet, ist eine große Lüge.
Und eine große Bürde für Salman. Da kann sich sein Gegenspieler, UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino, leicht als Saubermann inszenieren.
Was ich will, ist, den Fußball wieder ins Zentrum zu bringen. Man muss die Reputation, das Image der FIFA ändern. Natürlich geht das nicht von einem Tag auf den anderen.
Schöne Worte vom charmanten Schweizer mit der markanten Glatze. Aufgewachsen übrigens nur 10 Kilometer von Sepp Blatters Heimatort entfernt. Und noch eine Parallele. Infantino führt einen Wahlkampf nach alter Blatterart. Er verspricht einfach allen alles. Doppelt so viel Geld für die Verbände und mehr Teilnehmer bei der WM. Und natürlich auch Reformen und Transparenz.
Das allererste, bevor man das macht, dass man die Reformen nicht nur abstimmt am Kongress, sondern die Reformen auch einführt, die Reformen lebt.
Dabei war Infantino als UEFA-General nie ein Reformer. Im Gegenteil, massive Korruptionshinweise bei der Vergabe der EM 2012 nach Polen und die Ukraine ließ er zum Beispiel unter den Tisch fallen. Und dann sind da noch Tokio Sechuale, Jerome Champagne und Prinz Ali bin al-Hussein. Klingende Namen, aber ab Freitag wohl nur noch eine Fußnote der Fußballgeschichte. Alle drei Kandidaten gelten als chancenlos.
Morgen werden wir es wissen, der FIFA-Präsident wird gewählt. Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.